sehr verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer. Von diesem Vortrag sollen Sie etwas Positives für Sie selbst und Ihre Familienangehörigen mit nach Hause nehmen, damit Sie von Innsbruck doch ein Tiroler Geschenk nach Hause tragen. Ich will Sie vorerst mit einigen nicht ganz gewohnten Gedankengängen bekannt machen, damit Sie dann die möglichen Folgerungen für eine Neugestaltung der medizinischen Betreuung begreifen und einiges, je nach Ihrem Verständnis und Wollen, in die Tat umsetzen. Es wird uns Menschen im ausgehenden 20. Jahrhundert zunehmend bewusst, dass wir uns in einer tiefgreifenden, weltweiten kulturellen Krise befinden. Sie ist komplex und mehrdimensional und tritt uns in den verschiedensten Bereichen entgegen, sei es im Bereich der Wissenschaft überhaupt, der gesellschaftlichen Beziehungen, der Wirtschaft, der Technologie, der Medizin und auch der Religion. Um diese Krise zu bewältigen und eine eventuelle Lösung zu finden, ist ein allgemeines Umdenken nötig. So wollen wir im Bereich der Medizin den entsprechenden ganzheitlichen Zugang zur Gesundheit und Heilung herausarbeiten und finden. In mancherlei Hinsicht erwies sich das bisherige wissenschaftliche Denken in der ärztlichen Diagnostik und Therapie als sehr erfolgreich. Die großen Fortschritte in jeder Sparte der Chirurgie, die moderne Behandlung in der Notfallmedizin bei Unfällen, die oftmals günstige Behandlung schwerster Infektionskrankheiten, die wirksame Aufzucht von Frühgeburten sind allgemein bekannt. Jedermann weiß in seinem Bekanntenkreis von gesund gewordenen Schwerstkranken, die nur dank der heutigen planvoll eingesetzten medizinischen Technik und Kunst am Leben erhalten werden konnten. Dennoch lässt sich die ärztliche Betreuung in vielerlei Hinsicht ergänzen, indem der Arzt zum therapeutischen Partner eines gemeinsamen Teams wird, wo er den Patienten aufmerksam macht, wann und wie er seine Gesundheit erhalten kann und wie er, wenn einmal krank geworden, selbst an der Gesundheit mitarbeiten soll und muss. Wir können die Gesundheit nie machen. In dem Sinne sind wir keine Macher. Wir können sie nur wachsen und gedeihen lassen, wie der Gärtner eine Blume hegt und pflegt. Der ärztliche Berater wird in der Zukunft für seinen Patienten in vermehrtem Maße in der Medizin eine holistische, also eine Ganzheitsmedizin anstreben. Der Arzt kann dann besser steuern, der Patient an seiner Gesundung mit besserem Erfolg mitarbeiten. Es gibt eine von mir sogenannte körperliche und geistige Diät. Der Mensch ist dann gesund, wenn seine geistigen und körperlichen Fähigkeiten völlig funktionstüchtig und harmonisch sind. Die von der Weltgesundheitsorganisation gegebene Definition über Gesundheit lautet so: Gesundheit ist ein Zustand vollkommen physischen, geistigen und sozialen Wohlergehens und nicht nur das Fehlen von Krankheit oder Behinderung. Wir benötigen auf dem körperlichen Sektor eine Diät, die sich mit den materiellen Dingen der Nahrungsaufnahme, der Verarbeitung und der Ausscheidung befasst. Gleicherweise gibt es eine geistige Diät, womit das Psychische und Geistige beeinflusst werden kann. Beide Diätarten vermengen sich und wir können in geeigneten Fällen vom körperlichen Bereich her eine Veränderung der Psyche bewirken und umgekehrt auch vom geistigen her den Körper und seine Funktionen verändern. Es liegt dann an Ihnen, daraus einen individuellen Gesundheitscocktail zu mischen. Die logisch-wissenschaftliche Denkweise stützt sich auf die Ergebnisse im Laboratorium, auf den Tierversuch, auf das Krankenexperiment. Die daraus abgeleitete Therapie ist rational aufgebaut, aber die Zeiten haben sich geändert und mit ihnen auch die Krankheiten. Heute stehen Herz- und Kreislaufkrankheiten sowie Krebs an der Spitze der Todesursachen und der Kausalzusammenhang ist noch nicht gänzlich aufgeklärt. Wir haben daneben ein Riesenheer von Rheumatikern, die echt leiden und chronisch krank sind. Wir wissen von vielen vegetativ gestörten Patienten, die keine echte Hilfe finden. Die allgemeine Medikamentenflut mit Zehntausenden von einzelnen Spezialitäten, die hohe chirurgische Kunst mit der Technologie von immer teuren Apparaturen haben es trotzdem nicht vermocht, bei einem ganz erheblichen Anteil von Patienten eine schmerzfreie Gesundheit und das wahre Lebensglück zu erreichen. Die irrationalen Elemente einer anderen, überlieferten oder erst im Entstehen begriffenen Heilkunst werden oftmals als unbewiesen und fortschrittshemmend aufgefasst. Dürfen aber andere Heilmethoden ohne weiteres als eine Entartung aufgefasst werden, nur weil sie nicht unseren Denkstil als Ausgangspunkt nehmen, der nur nach logisch begründbaren Kausalzusammenhängen sucht? Es ist verwunderlich, auf wie viele Arten und Weisen ein Kranker zur Erlangung seiner Gesundheit gelangen kann. Es wäre interessant und wichtig, den gemeinsamen Faktor herauszufinden, der die Heilung im Einzelfalle ermöglicht und in die Wege leitet. Mit Sicherheit ist dieser gemeinsame Faktor X auch in jenen anderen Heilverfahren anzutreffen, welche unserer jetzigen naturwissenschaftlichen Denkweise nicht entsprechen. Offenbar bleibt ein breiter Bereich unbefriedigt, wenn nur die technische Heilkunst gepflegt wird. Wäre es nicht so, dann müsste ein Land wie zum Beispiel die Vereinigten Staaten von Amerika mit besonders hochstehender moderner Medizin auch die gesündesten Menschen aufweisen. Gerade dort aber besteht offenbar die Notwendigkeit, über diese rationelle Einflussnahme auf die Körperlichkeit des Patienten hinauszugehen und ihn auf andere Weise zu betreuen. Gerade dort haben die Psychotherapeuten verschiedenster Richtung die meisten hilfesuchenden Klienten. Nicht selten entsteht der Eindruck, als würden sie die Rolle von Seelenführern übernehmen, die einst der Pfarrer mit der Gebetsmedizin innehatte. Das Hinführen des Leidenden zu einer integralen Harmonie, zur Einnahme seines Standortes im Weltganzen, zu deren die Medizin alleine in der bisherigen Ausübung und Verabreichung nicht verhelfen konnte und auch nicht verhelfen kann. Die Therapie im physischen Bereich allein, so perfekt sie auch sein mag, reicht allem Anschein an nicht aus, um dem kranken Menschen gerecht zu werden. Meine verehrten Zuhörer, im lebenden Organismus wohnt eine Naturheilkraft und wehst ein Heilstreben. Frühere Ärzte sprachen vom inneren Arzt. Der geistige und der körperliche Anteile beim Menschen gehören zusammen. Das unsichtbare Wirken dieser Naturheilkraft webt im Verborgenen und bestimmt das Wachstum und das Gedeihen eines Organismus, sei er nun pflanzlicher, tierischer oder menschlicher Natur. Dieser innere Arzt in uns drängt zur Heilung, zur Vervollkommnung. Die erste und große Aufgabe des wirklichen Heilerarztes besteht darin, diese Naturheilkräfte zu unterstützen. Er soll all das Hindernde aus dem Wege räumen, das einer selbsttätigen Heilung entgegensteht. Die ganzheitliche Perspektive versteht das Leben des Individuums als einen Prozess kontinuierlicher Entfaltung und Krankheit als eine Unterbrechung dieses Stromes. Man kann das Wesen der Krankheit noch gar nicht streng in Worte fassen. An jeder Erkrankungsform sind verschiedene Teilursachen mitschuldig. Es ist außerordentlich schwierig und bleibt oft unmöglich, im Einzelfalle festzustellen, zu wie vielen Prozenten ein Teilfaktor an der jetzt bestehenden Erkrankung schuld ist. Krankheit ist eine Störung des gesamten Menschen, wobei nicht nur der Körper des Patienten eine Rolle spielt, sondern auch sein Geist, sein Selbstbewusstsein, seine Abhängigkeit von der natürlichen und der gesellschaftlichen Umwelt, wie auch seine Beziehungen zum Kosmos. Glücklicherweise ist der rein materialistische Standpunkt in der Heilkunde überwunden, wo der menschliche Körper einer Maschine gleichgesetzt wurde, die man nach den Funktionen ihrer Teile analysieren und reparieren kann. Medizin ist eben nicht nur eine reine Naturwissenschaft. Der Mensch ist in seiner seelisch-körperlichen Ganzheit mit allen Labormethoden zusammen nicht vollständig erfassbar. Eine körperlich in Erscheinung tretende Krankheit kann zum Beispiel rein seelische Ursachen haben, da die Dysharmonie des Seelenlebens sich bei etlichen Menschen mit der Zeit so auswirkt, dass schließlich diese oder jene Organstörung hervorgerufen wird. Eine andere wichtige Ursache vieler chronischer Krankheiten ist eine Stoffwechselstörung, wobei die Nahrungsaufnahme, ihre Verarbeitung und ihre Ausscheidung mangelhaft geworden ist. Das kann zur Anhäufung von Stoffwechselgiften, zu Ablagerungen in Geweben, Gefäßen und Gelenken führen. Damit gekoppelt ist oftmals ein Mangel an Spurenelementen und Vitaminen. Alles zusammen bewirkt dann eine Übersäuerung im Bereich der kleinsten Körpereinheiten, nämlich im Zellmilieubereich. So wird dort der notwendige Nachschub von Sauerstoff, von Zucker, von Eiweiß und allen anderen Nährsubstanzen erschwert und der Abbau der auszuscheidenden Stoffe verhindert. Eine der wichtigsten Krankheitsursachen beruht nach meiner Meinung auf einem krankhaften Darmzustand. Der in Wien im Jahre 1965 verstorbene Dr. Franz Xaver Mayer widmete seine ganze Lebensarbeit der Frage, wieso es im menschlichen Körper zu schlechtem Blut- und Säftehaushalt kommt. Während eines halben Jahrhunderts forschte er nach diesem unbekannten Wesentlichen. Er gelangte zur begründeten Überzeugung, dass der schlecht funktionierende Darm, wenn dieser mangelhaft verdaute Nahrung zurückhält, die Hauptschuld an der Entstehung von Krankheiten trägt. Seine Erkenntnisse veröffentlichte er in lesenswerten Büchern, die für Ärzte und medizinische Laien eine neue Schau eröffnen. Es ist nur zu bekannt, dass in der Ernährungsfrage ein großer Wirrwarr herrscht, sowohl unter den Ärzten, die doch als berufenste Lehrer für dieses Gebiet gelten sollten, als noch viel mehr unter den Laien. Oftmals wird eine Ernährungslehre mit sektiererischer Hartnäckigkeit verteidigt, ja geradezu als Religionsersatz mit dem dort arteigenen Fanatismus propagiert. Und wenn man all das nicht essen würde, was schon Ärzte verboten habe, müsste man wohl verhungern. Sicherlich ist die Ernährung die Grundlage allen Lebens. Unser Organismus braucht die notwendigen Aufbau- und Betriebsstoffe. Wir benötigen vor allem Eiweiß, Fette und Kohlenhydrate, daneben Vitamine, Spurenelemente, Mineralsalze. Wir kennen die große Bedeutung der Rohkost und wissen, dass wir uns möglichst viel an lebendiger Substanz zuführen sollten, die nicht zerkocht und nicht durch Zusätze vieler chemischer Mittel geschädigt wurde. Ein Vergleich. Vom Zimmerofen erwartet man einen hohen Grad der Wärmeausstrahlung. Darum wird beim Einkauf der Kohle auf Qualität und Körnung geachtet. Aber selbst die bestgeeignete Kohle vermag die Zimmer nicht genügend zu erwärmen, wenn Ofenrohr und Abzug stark verrußt sind. Auf die menschliche Ernährung angewandt, wird der Vergleich, dieser Vergleich hinkt natürlich, besagen, dass es nicht nur auf die Qualität der aufgenommenen Nahrungsmittel ankommt, sondern ebenso sehr auf den Zustand der Verdauungsorgane. Sie müssen in der Lage sein, das Dargebotene auch richtig verwerten zu können. Hier liegt wohl der Grund der so auseinanderklaffenden Meinungen. Manche überlegen sich bei der Kostgestaltung nur immer wieder die Zusammensetzung der Nährstoffe und die Kalorienzahl der einzunehmenden Speisen und nicht, was davon verdaut wird. Dabei verunmöglicht ein schlechter Gas- und kotgefüllter Darmzustand die richtige Aufnahme. Dr. Mayer sieht die Lösung des Rätsels darin, dass es an der Diagnostik der Gesundheit fehle. Dies ist wohl etwas übertrieben. Immerhin ist seine Theorie der Wahrheit recht nahe gekommen, sodass sich damit für die Patienten eine oftmals verblüffend gut wirkende Therapie aufbauen lässt. Das ist auch für den Arzt, der seinen Patienten helfen will, das Wichtigste. Dr. Mayer wusste anfänglich auch nicht, wie denn ein Mensch, dessen Darm völlig gesund ist, aussehen wird. Um diese Erfahrung zu gewinnen, behandelt er konsequent jeden Patienten so, als ob er schwer darmkrank wäre. Wenn er auch keinerlei darauf hinweisende Symptome zeigte, Er ging ähnlich vor wie sein Landsmann Semmelweis. In der Annahme, dass wohl viele Kranke einen übermüdeten und überfüllten Darm besitzen, ließ er die Patienten eine länger dauernde Schonkost durchführen. Zeitweise mussten sie fasten, zeitweise verordnete er eine leicht verdauliche Schonkost. Immer aber führte er zugleich längere Zeit durch Einnahme einer ganz leicht konzentrierten isotonischen Bittersalzlösung eine nach ihm genannte Säuberung des Darmes durch. Der Meier war eben Kurarzt in Karlsbad und hat was davon übernommen. Dabei konnte er beobachten, wie allmählich die geklagten Beschwerden abnahmen und wie sich gleichzeitig im ganzen Körper äußern, besonders aber am Bauch des Patienten regelmäßige Veränderungen einstellten. Allmählich gewann er ein Idealbild vom gesunden Menschen, welches eine Ähnlichkeit mit jenen Körperformen aufweist, welche die berühmten Bildhauer des klassischen Griechenlands in ihren Plastiken darstellten. Damit glaubte Dr. Meier einen Weg zur Diagnostik der Gesundheit gefunden zu haben. Es ist sicherlich zwar nur ein Teilstück auf dem Weg zum großen Ziel, jedoch ein wichtiges. Denn die Gründe zur Erkrankung sind, wie ja schon erwähnt, mannigfaltiger Natur. Durch wachsende Erfahrung erwarb sich Dr. Meier allmählich die Fähigkeit, allein mit Hilfe seiner Hände und seiner fünf Sinne das Äußere seiner Patienten sehr genau zu beurteilen und daraus auf den körperlichen Gesamtzustand zu schließen. So war es ihm möglich, aus der Körperhaltung, aus der Größe des Leibes, aus der Beschaffenheit der Gesichtshaut zutreffende diagnostische Schlüsse zu ziehen. Gehen Sie in der Sommerzeit bitte in ein Strandbad und schauen Sie mal die lieben Mitmenschen an. Schauen Sie, wie die Leute von 40 an aufwärts üblicherweise einen Bauch wie einen Trommelschläger vor sich haben. Und denken Sie nach, wie gesund dieser Gas- und Kotgefüllte Bauch wohl ist. Die Schüler von Dr. Meier haben auf diesem Fundament verschiedene Diätsysteme aufgebaut, die individuell, je nach Zustand des Patienten, zur Anwendung kommen. Die Palette reicht von einer strengen Fastenkur bis zur milderen Schonkost, aber auch zur kohlenhydratarmen und relativ eiweißreichen Kost. Hier nur einige Grundregeln. Gut kauen, langsam essen, eher knapp essen. Man lasse sich zu den Mahlzeiten genügend Zeit. Schnelles Hinunterschlingen schlecht vorgekauter Nahrung ist auf die Dauer sicherlich belastend. Iss am Morgen wie ein König, am Mittag ein Fürst, am Abend wie ein Bettler. Manch blähgefüllter Bauch verlor erst dann am Umfang, nachdem der Betreffende am Abend entweder nichts gegessen oder über längere Zeit Zellulose und Kohlenhydrat frei gespeist hatte. Man versäume auch nicht das notwendige Trinken. Es ist wertvoll, während einiger Zeit bewusst mehr Brunnen oder gutes Quellwasser, leichten Kräutertee oder kohlensäurearmes Mineralwasser einzunehmen. Selbstverständlich sind Ausnahmen gestattet und auch erwünscht. Wenn ein Gesunder zu einem festlichen Abendessen mit Freunden zusammen ist, soll er sich doch ruhig diese Ausnahme gönnen. Das ist bei ihm ohne größeren Schaden erlaubt. Beim Kranken hingegen sollten die Ausnahmen seltener sein. Bisweilen sind sie sogar längere Zeit verboten. Mit der Zeit wird sich ein gesunder Instinkt einstellen, der dem Betreffenden angibt, ob er strenger oder weniger streng vorgehen soll. Es ist übrigens direkt zu einer gewissen Freiheit und Zwanglosigkeit in der Lebensart zu raten. Das heißt, man soll sich nicht zu ängstlich an gewisse Gewohnheiten und Gesetze binden, sondern man lasse stets nach einiger Zeit der strengeren Befolgung einen mäßigen Spielraum für eine leichtere Lebensart offen. Es soll ein behutsames und kein starres Schema empfohlen werden. Wir möchten ja nicht Schonung um jeden Preis, sondern eine Leistungssteigerung und Gesunderhaltung durch Schonen und Üben. Sicherlich beinhaltet die äußerliche Diät keineswegs nur die Mahlzeitengestaltung. Noch andere Säulen sind fast ebenso wichtig. Es ist für die ärztliche Betreuung vorteilhaft, wenn der Arzt etwas davon versteht und dem Patienten seine eigenen diesbezüglichen Erfahrungen mitteilen kann. Ein ganz wesentlicher Stellenwert kommt der Pflege der richtigen Atmung zu. Ohne Atmung können Mensch und Tier nur ganz kurze Zeit am Leben bleiben. Durch die Aufnahme des Sauerstoffs aus der Luft wird erst der zündende Funke angefacht, der den inneren Stoffwechsel und Gasaustausch in Gang setzt und aufrechterhält. So ist es eine gute und nachahmenswerte Gewohnheit, Nach dem Aufstehen und der morgendlichen Körperreinigung am offenen Fenster einige tiefe Atemzüge durchzuführen, auch tagsüber bietet sich öfters Gelegenheit zu solchen Übungen, so zum Beispiel beim Gang zur Arbeit oder besser noch während des täglichen Spazierganges durch Felder und Wiesen und durch den lebensspendenden Wald. Das Ziel der Atemerziehung ist aber keineswegs etwa mit militärischem Kommandoton und mit geschwellter Brust dauernd Atemübungen durchzuführen. Es geht vielmehr darum, das unbewusste Strömen und die sich von allein regulierende Anpassung des Atems an das Lebensgeschehen zu normalisieren und zu intensivieren. Durch das bei der tiefen Bauchatmung rhythmische Auf- und Niedersteigen des Zwerchfells bewirkt man gleichzeitig eine zusätzliche Massage des Bauchraums. Gesangsübungen haben ebenfalls eine gesundheitsfördernde Wirkung. Und in diesem Zusammenhang ist der Eintritt in einen Gesangschor wärmstens zu empfehlen. Ich bin nämlich Mitglied in einem Männerchor und wir haben am Mitgliederschwund zu leiden. Es erwarten den Sänger dort nicht nur Geselligkeit, wo er von der Hast und Hetze des Alltags ausruhen kann und bewusst einmal etwas ganz anderes durchführt als im Berufsleben. In Wirklichkeit ist seine Teilnahme bei der Probe am Abend eine Mithilfe für die persönliche Gesunderhaltung. Die äußere Diät umfasst noch ein sehr bedeutsames Gebiet. Das ist die Pflege der Körperbewegung. Auch hier kann der Arzt im therapeutischen Gespräch den Patienten dazu ermuntern. Gut und besser ist es allerdings, wenn er mit seiner eigenen Lebensweise ein entsprechendes Vorbild gibt. Den Bruderleib darf man nicht einrosten lassen. In welchem Beruf man auch immer stehen mag, ein vernünftiger Ausgleich durch Wandern, Sport und Spiel ist sehr zu begrüßen. Der Mensch zur Frühzeit musste sich seine Nahrung auf der Jagd oder im Ackerbau erlaufen. Wir Menschen der Neuzeit sind aber oft so bequeme Stubenhocker und Autofahrer geworden. Unsere Vorfahren hatten weit weniger Diätprobleme, weil sie durch die häufige Körperbewegung eine viel größere Verdauungskraft besaßen und auch schwerer Verdauliches viel besser verkraften können. Dadurch kann unter anderem auch unser Immunsystem gestärkt werden, was eine größere Abwehr gegen Infektionskrankheiten bewirkt. Eventuell wird sich dieses sogar bei der Krebsprophylaxe als hilfreich zeigen. Der Gymnasiallehrer Oertel baute Ende des letzten Jahrhunderts aufgrund des uralten Wissens um den Heilerfolg der Bewegung in frischer Luft die sogenannte Terrain-Kur auf. Das ist eine Übungskur durch planmäßiges und gesteigertes Spazierengehen. Der Patient soll, selbstverständlich je nach dem Befund seines Zustandes abgestuft, täglich eine bis mehrere Stunden laufen. Zuerst unternimmt er diese Wanderungen auf ebenem Gelände. Mit zunehmendem Training sind auch Steigungen einzubauen. Zuletzt wird er imstande sein, ohne weiteres auch mittelgroße Bergtouren durchzuführen. Ob dabei die Wanderung in langsamen oder in zügigem Schritt erfolgen soll, muss der jeweiligen Herzkraft angepasst werden. Und der wissende Arzt kann den Patienten entsprechend beraten. Die Beanspruchung ist natürlich wesentlich größer, je schneller die Bewegungen sind. In den heutigen Rehabilitationszentren wird eine solche Kur unter kundiger Führung eines Sportarztes täglich durchgeführt. Diese Bewegungskur ist keinesfalls nur auf Gesunde beschränkt. Es können damit besonders auch leichtere Fälle von Herz- und Kreislaufstörungen gebessert werden. Hier kommt der Kranke langsam, am schnellsten vorwärts und am weitesten. Dieses sich selbst zu verabreichende Medikament, der tägliche Spaziergang nämlich, muss konsequent geschluckt werden. Keinesfalls darf man wegen schlechter Witterung auf den Lauf verzichten oder ihn ungebührlich kürzen. In diesem Fall soll man einen vernünftigen, leichten Regenschutz gebrauchen, der nicht einengt. Manche beklagen sich, dass ihnen eine Wanderung allein zu langweilig vorkommt. Diesen rate ich, einen Hund in die Familiengemeinschaft aufzunehmen. Dieser vierbeinige Freund wird dann auf seine lustige Art zum Wandern anregen und erweist sich somit als eigentliches Kreislaufmittel. Das Wandern ist keinesfalls auf einzelne Jahreszeiten beschränkt. Im Winter ist es auch besonders reizvoll, sich in der weißen Landschaft warm zu laufen. Auch das Wandern mit den Langlaufskiern ist zu empfehlen. Es ist eine erfreuliche Erscheinung, dass man beim heutigen Skisport nicht nur an den Skiliften hängt, sondern dass manche wieder die Felle aufkleben und ganz gewaltige Lauftouren unternehmen. So erleben sie die majestätische Berglandschaft und führen gleichzeitig eine nützliche Gesundheitsprophylaxe durch. Die geforderte körperliche Bewegung kann auch durch manche Sportarten und Spiele erreicht werden, welche jedermann zugänglich sind. Der eine bevorzugt die Gartenarbeit, der andere das Schwimmen, ein dritter liebt das Radfahren. Es existieren verschiedene Sportarten, die auch die mittlere oder die ältere Generation durchbetreiben kann. Die sportliche Betätigung soll keineswegs nur ein Vorrecht der Jugend sein. Durch geeignetes Muskeltraining kann man auf diese Weise den Körper bis ins hohe Alter rüstig, geschmeidig und stark erhalten. Schlussendlich gibt es noch eine Art, wie man für wenig Geld etwas Vorteilhaftes für die Gesundheit durchführen kann. Zu diesem Zweck erwähne ich einige einfache Kneippsche Wasseranwendungen, die bei gekonnter Technik von größtem Nutzen sein können. So weiß sich zum Beispiel die morgendliche Oberkörper- oder Ganzwaschung, die man direkt nach dem Aufstehen aus dem warmen Bett durchführen kann, als nützlich und angenehm. Eine andere Kleibsche Anwendung, welche ebenfalls leicht erlernbar ist, besteht aus einem kurzen, kalten Halbbad, wo der tapfere Mann oder die mutige Frau am Morgen vom warmen Bett heraus sogleich in die Badewanne steigt, in welcher ca. 8 bis 15 Grad warmes Wasser bis etwa zum Nabel reichen soll. Im kalten Nass möge man nur etwa 6 Sekunden bleiben, dann gleich zurück ins warme Bett. Eine andere Anwendung, es sei die letzte erwähnte, die ich im Rahmen der äußeren Diät nennen möchte. Bei der nächsten Bergwanderung rate ich Ihnen folgendes Vorgehen. Wenn Sie von der Anstrengung etwas müde, verschwitzt und verstaubt heimwärts marschieren und an einem munteren Bach vorbeilaufen, dann unterbrechen Sie die Wanderung. Ziehen Sie Schuhe und Strümpfe aus und halten Sie für einige Zeit Ihre Füße in Waden ins erfrischende kalte Wasser. Ihre Müdigkeit wird im Nu verschwunden sein und Sie werden sich fröhlich und heiter gestimmt fühlen. Falls Sie keinen Bach oder keinen See zu solchem Tun vorbinden, entdecken Sie vielleicht vor einem Bauernhaus einen plätschernden Brunnen. Dann krempeln Sie die Hemdärmel zurück und halten die bloßen Arme ungefähr während einer Minute ins köstliche Nass. Pfarrer Kneipp sagte, eine Vaterunserlänge. Mit diesem bisher dargestellten Heilverfahren der äußeren Diät kann der kundige Arzt bei manchen seiner Patienten schon eine merkliche Besserung der geklagten Beschwerden erreichen. Und für die Gesunden ist das die Prophylaxe. Sie haben heute Morgen von Herrn Bischko gehört, dass die alten Chinesen behaupteten, der vernünftige Arzt sollte eben die Gesunden gesund erhalten und die Kranken und die Gesunden vor Krankheit schützen. Auf diese Art und Weise können Sie das tun, individuell natürlich, wie Sie das machen wollen. Indem man Schädliches weglässt, wird das in uns waltende Heilprinzip angeregt und der innere Arzt im Patienten ist bestrebt, Krankhaftes zum Verschwinden zu bringen und zur Gesundung zurückzuführen. Manchmal gelügt dieses Vorgehen nicht mehr und der Arzt ist glücklich, beim Patienten zusätzliche Methoden anwenden zu können. Diese Methoden entnehmen wir dem ganzen Spektrum der Heilkunde, so natürlich auch aus der Pharmakologie, wobei wir uns freuen, entsprechend wirksame Medikamente einsetzen zu können. Es gibt hochwirksame Tabletten, Injektionen und Tropfen, welche bei richtigem Einsatz schon oft einen lebensrettenden Einfluss ausüben. Es ist sicherlich völlig abwegig, die wirklichen Errungenschaften der modernen Medizin nicht anerkennen zu wollen. Leider gibt es solche Verfechter einer übereifrigen sogenannten biologischen Einstellung, deren Augen für das wahrhaft Gute in der wissenschaftlichen Medizin blind geworden sind. Anscheinend ist gegenwärtig sowohl bei den Patienten wie auch bei den Ärzten eine vermehrte Neigung zur Pflanzenheilkunde festzustellen. Wir haben das gestern gesehen. Man erlebt eine neue Wertschätzung für die Phytotherapie. Andere ganzheitliche Heilverfahren stellen auch die Akupunktur, die Neuraltherapie nach Hunecke oder etwa die Zelltherapie dar. Doch möchte ich auf deren Einzelheiten nicht eingehen. Verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, alle bisherigen Hinweise sind jedoch in manchen Fällen für die ärztliche Betreuung ungenügend, wenn nicht Ratschläge zum Befolgen einer inneren oder geistigen Diät übermittelt werden. Der Heilungsvorgang übt auf den Kranken einen Einfluss in mehreren Ebenen aus. Auf der körperlichen Ebene wird das physische Befinden angesprochen Und auf der spirituellen Ebene unterstützen wir den geistigen Anteil. Zum besten Verständnis soll der Leser mit einigen Energien bekannt gemacht werden, die in der Medizin vor der Hand noch neu anmuten, an deren Realität aber nicht zu zweifeln ist. Der immerwährenden Bewegung unendlich kleiner Elementarteilchen, wobei unsere bisherigen strengen Kausalgesetze anscheinend nicht mehr anwendbar sind. Die subatomare Welt ist von Rhythmus, Bewegung und ständiger Wandlung bestimmt. In seinem Buch »Der kosmische Reigen« schreibt er: Heute sieht man den gemeinsamen Ursprung sowohl der Kraft als auch der Materie in den dynamischen Strukturen, die wir Teilchen nennen. In der modernen Physik zeigt sich das Universum als dynamisches, unteilbares Ganzes, das seinem Wesen nach immer den Beobachter mit einschließt. Hier verlieren die traditionellen Begriffe von Raum, Zeit, von isolierten Objekten, von Ursache und Wirkung ihre Bedeutung. Der Körper wird nunmehr als ein dynamisches Ganzes betrachtet, als Energiefeld innerhalb anderer Energiefelder. Es besteht eine begründete Hoffnung, dass diese Erkenntnis unser Blickfeld erweitern und für eine Ganzheitstherapie manch nützlichen Denkanstoß bringen wird. Während meiner Assistentenausbildung machte ich eine wesentliche Erfahrung. Ich erinnere mich an etliche Fälle in der Medizinischen Universitätspoliklinik in Basel, wo meine Therapie einen nur mäßigen oder gar keinen Erfolg zeigte. Der zündende Funke für das Heilresultat trat erst dann ein, nachdem mein Chef, Professor Gigong, noch kurz mit dem Patienten gesprochen hatte und ihm dann mit väterlicher Geste mitteilte, er solle nur mit Zuversicht und Vertrauen auf den begonnenen Therapieweg seines Assistenten Hasler weiterfahren. Ganz erstaunt habe ich hinterher festgestellt, wie nun das gleiche Medikament und dasselbe Heilverfahren auf einmal weit besser wirkten als zuvor. Anscheinend wurde durch die allgemeine Autorität und Verehrung, die meinem Chef entgegengebracht wurden, beim Patienten jener schon einmal erwähnte Faktor X angeregt, der nunmehr die Heilung beschleunigte. Vermutlich ist dieser Faktor in jeder Therapie anzutreffen und wirkt mitbestimmend, ob schon mancherorts man nichts davon wissen will. Er hat ganz verschiedene Namen erhalten, wie Suggestion, Glaube, Einbildung, Magie. Auch der Glaube des Arztes kann ebenso die Nützlichkeit der Behandlung positiv beeinflussen. Parapsychologische Untersuchungen der letzten Zeit scheinen auch zu beweisen, dass sowohl von Mensch zu Mensch als auch von Mensch zu Tier und ebenfalls von Mensch zur Pflanze eine ganz bestimmte Kraft in Anführungszeichen, ausgestrahlt wird. Diese bisher noch nicht mit streng wissenschaftlichen Maßstäben fassbare und definierte Energie übt einen ganz bestimmten Einfluss auf das jeweils behandelte Objekt aus. Im Laufe der Zeit wurde diesem etwas, das der menschlichen Hand entströmen soll, ganz verschiedene Namen gegeben. Lebensmagnetismus, Ot, Bioenergie. Seit einigen Jahren existiert ein eigentlicher Forschungskreis, die Psychotronik, welche sich vor allem mit solchen Problemen befasst. Die erhaltenen und noch zu erwartenden Ergebnisse werden viel zum Verständnis einiger Heilmethoden beitragen, besonders bei jenen, die mit der Hand durchgeführt werden. Dadurch wird zum Beispiel jede Form von Massage, von Akupunktur, von Chirotherapie, von Polarity-Therapie beeinflusst. Nun finden wir es verständlich, wenn ein Patient einen ganz bestimmten Behandler bevorzugt und nach der Behandlung mit technisch gleich durchgeführten Massagestrichen und Griffen bei dem einen Therapeuten einen wohltuenden Einfluss verspürt als beim anderen. Um zu leben, muss sich der Mensch Nahrung zuführen. Erst so kann der Körper gedeihen. Meiner Meinung nach benötigen wir eben auch eine geistige Nahrung zur Entfaltung des seelisch-geistigen Bereichs. Die psychosomatische Medizin lehrt, dass wir nicht unbeschadet unseren negativen Gedanken freien Lauf lassen dürfen. Ich bitte, jeder soll eine eigene Gewissensforschung anstellen, was ich jetzt erzähle. Die Einstellung gegenüber der Krankheit hat sich geändert. Bisher waren viele überzeugt, dass immer nur äußere Schädlichkeiten die wahren Urheber einer Erkrankung seien. Demzufolge suchten die Wissenschaftler mit Bienenfleiß nach krankmachenden Bakterien und Viren, nach äußeren und inneren Stoffwechselgiften, nach der alleinselig machenden Diät. Unser Körper ist ein hochempfindsames Instrument, das jeden Gedanken und jedes Gefühl aufzeichnet und entsprechend verarbeitet. Die psychosomatische Medizin ist der Schlüssel dafür, uns das Wesen der Krankheit von einer ganz neuen Basis her zugänglich zu machen und verständlich erscheinen zu lassen. Die Zeit ist glücklicherweise vorbei, in der man die Krankheit nur immer als etwas von außen Kommendes auffasste, das sich unserer Kontrolle entzieht, etwa als eine Tücke des Schicksals oder als blinder Zufall. Solches Denken war früher weit verbreitet und sowohl beim einfachen Mann als auch beim Professor, beim Arzt wie auch beim Theologen anzutreffen. Heute finden wir vielerorts dafür ein wachsendes Verständnis, dass sich unser Geschick von innen her gestaltet. Zu einem nicht unbeträchtlichen Teil entscheidet über die Gesundheit und Krankheit das, was aus dem Gefühlsleben und aus der Gedankenwelt kommt. Unsere Ängste, unsere Befürchtungen, die trübseligen Stimmungen, aber glücklicherweise auch ebenso unser Vertrauen, unsere Hoffnung und all unsere frohen und glücklichen Gefühle bestimmen weitgehend die Grundspannung im Unterbewusstsein wie auch im vegetativen Nervensystem. Bei der zarten und behutsamen Nachforschung über den Seelenzustand, über die Gemütslage und über die Grundstimmung des Erkrankten wird der ärztliche Betreuer in manchen Fällen einen ganz erschreckenden Befund feststellen. Oftmals findet er eine unheimliche innere Leere, Leere mit zwei E geschrieben. Eine grundlose Angst, das uneingestandene Bewusstsein, ein verpfuschtes und zweckloses Leben geführt zu haben und noch zu führen. Viele Menschen erleben nirgends das Gefühl der Geborgenheit. Sie fühlen sich verlassen und allein. Dabei ist die Feststellung interessant, dass dieses negative gedankliche Kraftfeld keineswegs mit der zunehmenden Menge von äußeren Gütern auch abnimmt. Nur zu oft ist gerade das Gegenteil der Fall. Das verkennen so viele, die nicht mit irdischen Gütern gesegnet sind. Sie meinen und haben die trügerische Idee, dass mit dem Reichtum auch das Glück Einzug halten müsse. Dabei gibt es eine so große Anzahl von armen und bedauernswerten reichen Leuten. Es ist sehr wichtig, dass jedermann seinem Leben ein Ziel setzt. Unzählige Menschen aus allen Zeiten haben in der wahren Religion, völlig unabhängig von der Konfession oder vom Glaubensbekenntnis, die innere Ruhe und ihr tiefes Lebensglück gefunden. Darunter sind Männer und Frauen voll geistiger Erleichterung anzutreffen. Vielmehr aber sind es einfache, kindliche, fromme und unkomplizierte Naturen. Soll das Zeugnis dieser unwahr sein, darf man über ihre Erkenntnis, über ihr Fühlen lächeln, weil der heute lebende Mensch vermeintlich doch so weit intelligenter ist und klar und nüchtern denken kann? Schließlich haben doch jene nach ihren Worten einen Weg gefunden, der sie angeblich glücklich und angstfrei machte. Es gibt verschiedene Folgen der Zielverfehlung und einige von diesen wollen wir uns jetzt zuwenden. Wenn der Mensch auf diesen inneren Appell nicht antwortet, ihn zur Seite schiebt und im großen Sammelbecken des Unterbewusstseins eingeschlossen hält, so sucht er sich eine andere Form der Verwirklichung. Dieses Ersatzidol, dem er nun in seinem Innersten anhängen kann, könnte zum Beispiel der Mammon sein, die sexuelle Lust, der Ehrgeiz oder die Machtgier. Das Psychische, Seelische, Geistige im Menschen gibt sich eine Zeit lang mit diesem Ersatz zufrieden. Dann aber stellt sich bald ein inneres Zerwürfnis, eine Gespaltenheit und eine Zerrissenheit ein. In diesem Augenblick ist der Betreffende auf seiner psychischen Ebene schon teilweise oder gänzlich zum Patienten geworden. Er spürt nun im tiefsten Innern, wohl noch völlig im unbewussten Bereich oder in seinem Traumleben, dass sich seine wahre Lebensaufgabe nicht richtig erfüllt und seine letzte Sehnsucht mit seinem jetzigen Denken und Tun nicht wirklich gestillt wird. Bei seinem selbsterwählten Ersatzidol fühlt er sich doch nicht so recht geborgen, wenn es ihm auch beispielsweise alle Güter der Erde zu Füßen gelegt hat oder wenn er dadurch mit den höchsten Zeichen der Macht ausgestattet wurde. In weiterer Folge meldet sich die Ruhelosigkeit, die Angst und die Furcht. Dieser innere Kampf, der sich vorläufig noch weitgehend unter der Oberfläche des Bewusstseins abspielt, wird allmählich zu einer Dysharmonie des Seelenlebens führen. Daraufhin tauchen dann vereinzelte Krankheitserscheinungen auf, teilweise von rein psychischer Natur, etwa als Angst- und Verlassenheitsgefühl. Teilweise stellt sich eine Verleiblichung dieser Symptome ein in Form von funktionellen Organstörungen. An diesem Punkt können entsprechend durchgeführte psychische Therapien große Erfolge zeigen und den weiteren Gang der Krankheit günstig beeinflussen. Wenn der Sinn einer Erkrankung vom Patienten erkannt wird und er die entsprechende Botschaft versteht, erweist sich eine solche Gesundheitsstörung oftmals als notwendig für seinen ganzen weiteren Lebenslauf. Eben notwendig, es wendet die Not. Sowohl in persönlicher Hinsicht als auch im Bereich der Familie und der sozialen Umwelt. Man könnte zum Beispiel das geistige Training, vom autogenen Training Unter- und Oberstufe empfehlen oder Mind-Control-Training. Bei beiden Methoden erlernt man selbstregulierende Entspannungsübungen und eine Bewusstseinserweiterung im Hirn-Alpha-Wellenbereich. Erstaunlicherweise zeigt es sich, dass solche Art psychische Übungen als zusätzliches Heilverfahren sogar einen Einfluss auf das Krebsgeschehen und andere schwere Krankheiten ausüben kann. Sicherlich existiert keine Methode, welche ein tieferes Eindringen bis zum Seelengrund ermöglicht, als gerade die Meditation. Man kann entsprechend suchenden Patienten empfehlen, sich jeden Tag einige Minuten in die Stille zurückzuziehen. Man möge dabei ein erhebendes Buch zur Hand nehmen, zum Beispiel unsere Bibel. Oder ich empfehle gelegentlich einen Psalm auswendig zu lernen, den Hirtenpsalm und den Psalm 90 und Psalm 138. Oder das Herzensgebet von unserem Begründer von Imago Mundo, Gebhard Frey, wenn Sie die Eltern sich noch daran erinnern. Dabei soll man erlernen, wie man sich in das Gelesene hinein versenkt. Man soll beten und meditieren. Für die ärztlichen Betreuer ist es natürlich vorteilhaft, wenn sie selbst solche Übungen durchführen. Es wird sich ihnen eine neue Welt eröffnen und die Teamarbeit zwischen Patient und Arzt erfährt eine wertvolle Ergänzung. Das Befolgen der geistigen Diät ist eine Lebenshilfe für alle Stationen der irdischen Existenz. Schon seit jeher war es so üblich und es wird auch so bleiben, dass die Jugend in die Ferne stürmt, dass sie Neuland entdecken und eigene Erfahrungen sammeln will. Auch in diesem Zeitabschnitt bildet ein geistiger Idealismus für sie einen unschätzbaren Besitz. Der Jugendliche hat dann ein Lebensziel, für das sich der Einsatz auch lohnt. Seelische Faktoren spielen auch beim Altwerden eine ungeahnt große Rolle, so zum Beispiel das Gefühl des Alleinseins, des unnützen Lebens, der Langeweile, des Unbefriedigtseins. Echte Religiosität bringt auch hier die Erkenntnis dauernder Rückverbundenheit mit dem göttlichen Bereich. Bei diesem und jenem sind die Wege aber so versperrt, dass die Wohnung vorzeitig abgebrochen wird. Man wird die Gründe für den Einzelfall im jetzigen Leben wohl nie ganz erkennen und es wird aus rein menschlichem Verstandesdenken heraus unfassbar erscheinen, dass beim Herrn X oder Frau Y oder beim Kind Z sogar eine so schwere Krankheit ausbricht oder ein plötzliches Unfallgeschehen abläuft, welche die Lebensflamme nach unserem Ermessen zu früh auslöscht. Wenn jedoch der Patient selbst oder seine Angehörigen wirklich vom Bewusstsein einer stetigen Geborgenheit im göttlichen Bereich durchdrungen sind, dann können auch diese sogenannten Schicksalsschläge in dankbarer und kindlicher Haltung angenommen werden. Wer von uns will denn so vermessen sein und selbst bestimmen, in welchem Zeitpunkt die ihm gestellte Aufgabe erfüllt ist? Alle Menschen haben das durchaus natürliche Bestreben, den Zeitpunkt des Sterbens möglichst weit hinauszuschieben. Teilweise gelingt es den vereinten Anstrengungen des Innenarztes und der angewandten Heilkunst. Dann aber wird einmal mit absoluter Sicherheit jener Zeitpunkt heranrücken, der die große Schlussprüfung des Lebens darstellt, welche zum Eintritt in eine höhere Schulklasse berechtigt. Leider bereitet für viele Mitmenschen dieser Zeitpunkt eine Bedrohung, wird damit zu einer Quelle dauernder Angst. Wir können mit der Gewissheit sterben, die wir der Religion und vielen parapsychologischen Studien und Erkenntnissen verdanken, dass es keinen Untergang, sondern nur einen Übergang von einer Form des Seins zu einer anderen, höheren und größeren gibt. Meine verehrten Zuhörerinnen und Zuhörer, zum Schluss komme ich. Kein Arzt und kein Heilverfahren kann jemandem die Zahl der Jahre abnehmen, wohl aber lässt sich die zu tragende Last verringern. Denken Sie bei der Überwindung der Krankheit an das Gesundwerden-Wollen. Haben Sie den Glauben dazu und hegen Sie die entsprechende Erwartung. Eine solche medizinische Betreuung beeinflusst mit der körperlichen und geistigen Diät den Menschen auf vielen Ebenen. Sie hilft ihm einerseits bei der Bewahrung der Gesundheit und auch bei deren Wiedererlangung. wobei der Mensch selbst der wichtigste Mitarbeiter darstellt. Sie hilft ihm andererseits, die Krankheit und auch den einmal notwendigen Übergang in die andere Seinsstufe besser zu ertragen und vorzubereiten. Sie macht uns alle mit der erforderlichen Innenwandlung vertraut, um zur wahren und unvergänglichen Wirklichkeit zu erwachen. Ich habe gesprochen.
Herr Dr. Hassler, für diesen Vortrag kann ich nur einen ganz großen Dank aussprechen. Er war vom Scheitel bis zur Sohle von Weisheit, Inhalt und Ästhetik gekennzeichnet. Und ich persönlich bin angesprochen worden. Ich werde meine Füße etwas mehr bewegen, das Bäuchchen hineinrücken lassen und die Fröhlichkeit und Hoffnung im Diesseits steigen und für die Zukunft und das Jenseits gerüstet sein. Nochmals vielen Dank für diese persönliche Anregung. Wir kommen nun wiederum in die Realität der konkreten Arbeit zurück, und zwar im Bereich andere Heilmethoden.